Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Marcel da ist. Schöne Grüße aus dem warmen Rostock.
Ich freue mich, da zu sein. Danke dir, Gabriel.
Du bist auch am Schwitzen und hast keine Klimaanlage, habe ich gerade gelernt.
So sieht das aus.
Aber wie bleibst du trotzdem cool?
Mit kalten Getränken und Eis.
Ja, das ist wahrscheinlich so das Hauptnahrungsmittel gerade in deutschen Büros. Eis gehört dazu, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Tiefkühlfach ist voll mit Wassereis.
Ja, irgendwie, also in Deutschland, wir lieben es ja auch, über die Hitze zu sprechen. Wo kommt die so schnell her und wie schlimm ist das alles? Aber eigentlich ist es halt einfach Sommer, ne?
Ja, ich mag das auch eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Also ich fand jetzt die 2 Wochen schlechtes Wetter oder 3 Wochen davor fand ich viel schlimmer als jetzt die Hitze.
Finde ich auch.
So. Das geht schon. Wir haben natürlich hier den Vorteil, ich habe zwar jetzt die Jalousien zu, aber wir sitzen ja hier direkt am See im Sauerland. Ja. Und ich kann quasi aus Wasser gucken aus dem Büro. Und das macht natürlich das Ganze nochmal irgendwie erträglicher. Auf der anderen Seite aber auch nicht, wenn man da irgendwie Boote rumschippern sieht und irgendwie Leute am See liegen sieht, die gerade baden und man sitzt halt am Rechner und ist am Arbeiten.
Aber man könnte mal in der Mittagspause reingehen, wenn man möchte.
Theoretisch ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Aber dann kommt es wahrscheinlich doch nicht so dazu, nur wenn ein Termin den nächsten jagt. Schön, dass wir heute sprechen können. Wir hatten uns ja auf der OMR in Hamburg schon kurz gesehen und auch davor schon geschnackt. Ihr habt eine interessante Story, die wollen wir uns heute mal näher ansehen. Und wir starten auch ganz klassisch. Meine mittlere Tochter Mathilda, die ist ja mittlerweile schon 12 und spricht schon seit vielen, vielen Jahrzehnten dieses Intro hier ein. Na, ganz so lange gibt es den Podcast noch nicht, aber sie macht das nach wie vor recht fleißig. Wir sind ja beide auch Familienmenschen und von daher bin ich mal gespannt, wie du diese Einstiegsfrage beantwortest, denn auch du darfst ihr mal erklären, was du so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde das über, ich weiß nicht, ob man da mit 12 schon zu alt für ist, aber so ein bisschen über den Sandkasten erklären. Mhm. Also, so habe ich es letztens so ähnlich zumindest meiner Tochter versucht zu erklären. Wenn deine Tochter ein Förmchen hat und will irgendwie, dass alle sehen und wissen, dass sie ein cooles Förmchen hat, kann sie den anderen Kindern irgendwie was von ihrem Taschengeld abgeben und kann sagen, hier für 10 Cent sag mal irgendwie weiter, dass ich ein cooles Förmchen habe und kommt alles spielen. Mhm. Oder sie fängt an, Beziehungen mit den anderen Kindern aufzubauen. Sie fängt an, drüber zu reden, versuchen zu verstehen, was treibt die anderen um, was müsste so ein Förmchen haben, um damit viele andere damit spielen. Mhm. Und dann muss kein Geld fließen, da muss die Beziehung stimmen. Und genau das ist das, was wir machen. Wir verkaufen zwar auch für Geld am Ende des Tages, aber der starke Saft, der quasi dahinter steht, das ist immer die Beziehungsebene.
Ja, und das ist ja auch ein spannendes Thema in Zeiten, in denen wir alle über KI sprechen. Ich glaube, dass auch gerade die Beziehung zwischen Menschen vielleicht jetzt sogar noch mal wichtiger werden.
Ja, also man sieht ja schon eine gewisse Gegenbewegung zu diesem alles ist agentisch aufgebaut und der eine Agent redet mit dem anderen und so. Und je nachdem, mit welchem Zukunftsforschenden man auch so spricht oder sich Vorträge anhört, glaube ich auch, dass es in die Richtung zumindest zum Teil geht. Und ich glaube auch, dass es in die Richtung, dass dieser erste Hype, wo wir, glaube ich, gerade noch drin sind, dass der so ein bisschen zumindest wieder abklingen wird. Mhm. Also ich glaube, die AI ist gekommen, um zu bleiben. Da müssen wir uns jetzt keine nichts vormachen. Aber ich glaube schon, dass da zumindest bei den Endkonsumenten wieder so eine kleine Delle kommen wird. Und zumindest für bestimmte Themen die zwischenmenschliche Beziehungsebene schon noch sehr relevant ist und sehr relevant bleiben wird.
Und bestenfalls nimmt uns die KI ja Dinge ab, damit wir uns wieder umeinander kümmern können, füreinander mehr da sind. Also ich bin gespannt. Aber lass uns mal vorne starten. Mich interessiert natürlich auch deine Story. Gib uns doch mal ein bisschen Background. Wo kommst du her?
Ich komme hier aus dem schönen Sauerland. Also aus Warstein, das kennt vielleicht der ein oder andere, wo das, ja, so manche Getränke sagen leckere Bier, andere sagen nicht so leckeres Bier.
Kann ja wohl nicht Warstein.
Herkommt, genau. Ich glaube, ich kenne da alle Flachwitze hoch und runter. Genau, und ich bin hier in der Gegend aufgewachsen, zur Schule gegangen, quasi mein Kinder- und Jugendleben verbracht und dann bin ich, wie so viele, dann zum Studieren In die weite Welt.
Was sagt man den Sauerländern gezogen. So nach? Was ist so euer Ding, eure Mentalität?
Kommt ein bisschen drauf an, weil das Sauerland auch so, steht ja von fast Köln bis hier so eher Richtung Westfalen. Und ich glaube, man sagt denen schon uns nach, dass wir so ein bisschen eigenbrötlerisch sind und sehr so in so einem Dorf leben.
So die Hobbits.
Ja, das hast du jetzt gesagt.
Nee, das hatte man immer so ein bisschen über das Saarland gesagt. Eigentlich das Auenland wäre das Saarland, weil die auch mal so ein bisschen für sich sind.
Ja,
aber
ist
ja,
schon, also so,
ist ja auch positiv irgendwo am Ende.
So Fremde und Neues und anderes ist schon, würde ich sagen, so vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber finde ich, trifft schon so einen gewissen Nerv hier.
Mhm. Genau. Kannst du dich noch an deinen ersten Job erinnern?
Meinen ersten?
Mhm.
Ja, klar.
Und?
Verrate ich aber nicht. Wir
sagen es auch nicht weiter.
Mein allererster Job war, ich habe Schlagzeugunterricht gegeben an jüngere Kinder. Das war so mit 14, 15 so. Für so ein bisschen Taschengeld mehr. Das war so mein erster Job, wo ich Geld verdient habe.
Ist so ein cooler Job eigentlich, ne?
So. Ja, obwohl, ja, ich überlege gerade, vielleicht so ein bisschen Rasenmähen bei Nachbarn war vorher auch noch angesagt bei mir. So, das hat aber nicht so viel Spaß gemacht. Das habe ich nur wegen des Geldes.
Und Schlagzeug, hast du dann auch in der Band gespielt?
Ja, ich war richtig, richtig aktiv früher. In der Band, im Orchester.
Ah, ja.
Hab da viele Nachmittage alleine in meinem isolierten Schlagzeugkeller.
Das ist doch eigentlich auch noch verbracht. Schön, wenn man das so als Ausgleich zur Arbeit machen kann. Bist du noch aktiv ein bisschen?
Total. Ich mache das immer noch. Also ich spiele nicht mehr in einer Band oder so, aber ich habe in meinem Büro in meinem Homeoffice-Keller habe ich quasi neben dem Schreibtisch mein Schlagzeug stehen. So ein E-Schlagzeug, dass ich auch, wenn, du hast ja das Familienleben eben schon mal kurz angeteasert, wenn die Kinder schlafen, auch noch was machen kann.
Mhm.
Und das ist auch so zwischen zwei Calls und so ist das sehr, kann man sehr gut mit runterfahren, weil man halt nur da ist und man genug damit zu tun hat, irgendwie Hände und Arme und Beine zu koordinieren, da hat man keine Zeit mehr, um über irgendwas anderes nachzudenken.
Aber es war jetzt nicht so, cool, dass du irgendwie versucht hast, mit der Musik Geld zu machen und davon zu leben? Oder gab es den Moment, wo du darüber nachgedacht hast?
Ja, den gab es. Also das war eigentlich auch immer mein Ziel, quasi Musik zu studieren und dann da irgendwie eine Musikantenkarriere zu starten. Hab mich da auch so in meiner Jugend drauf vorbereitet. Ich habe halt Schlagzeug gespielt und dann ist mir irgendwie klar geworden, man muss auch irgendwie ein anderes Instrument können. Da habe ich noch andere Instrumente angefangen zu lernen, um dann da irgendwie reinzukommen. Am Ende hat's mich dann doch nicht ganz so überzeugt, das zu machen. Also mit so großem Herzblut war ich dann auch nicht dabei, um dann im Worst Case irgendwelchen pubertären 13-Jährigen, die keinen Bock drauf haben, das den ganzen Tag beizubringen. Sondern wenn, dann war natürlich die Idee, irgendwie Rockstar zu werden und,
ja, klar,
und durch die Arenen zu touren und so. Aber dass das natürlich kein Selbstläufer ist und kein Ding, was so automatisch als Folge kommt, wenn man das irgendwie beruflich macht, habe ich dann auch irgendwie festgestellt. Und dann bin ich über Richtung Betriebswirtschaft gegangen.
Das habe ich ja schon wirklich einige Male hier im Podcast auch gehört, weil man ja von da aus viele Optionen hat. Ne? Das ist ja oft so der Beweggrund.
Ja. Ja, irgendwie schon. Irgendwie wusste ich aber auch nicht, was ich anders machen sollte. So ganz stumpf irgendwie. Und da bin ich da so reingerutscht und irgendwie gemerkt, dass ich da sehr viel Spaß dran habe. Genau.
Und dann, wie hast du dann deine Orientierung gefunden?
Übers Studium und über Praktika. Also ich habe ich habe in Deutschland erst ein Jahr studiert, dann bin ich nach England gegangen, in den Norden von England, habe da quasi das britische Bachelor-System durchlaufen, hab währenddessen und auch nach dem Bachelor nochmal zwei Praktika gemacht bei HRS, also zum Hotelbuchungsservice. Mhm. Und das hat mich ehrlich gesagt so richtig auf den Online-Marketing-Weg irgendwie gebracht. Da habe ich gemerkt, was man da alles machen kann, was da geht, und war von da an eigentlich nur noch im Online-Bereich unterwegs. Bin dann angefangen, meine eigenen kleinen Website-Affiliate-Nebenprojekte zu bauen und irgendwie mal hier und da ein paar Euro Provisionen zu bekommen mit irgendwelchen Allnet-Flat-Vergleichsseiten waren das damals noch, weil das so das große Ding war. Genau, und so bin ich dann irgendwie da reingeraten in die ganze Online-Welt.
Aber du warst erstmal angestellt, bevor du gesagt hast, wir machen was Eigenes?
Genau. Also ich bin, hab dann meinen Master noch hinterher gemacht, hab im Master dann den Jan kennengelernt, also mein Mitgründer und Mitgeschäftsführer, Mitinhaber hier, der zufällig auch aus Warstein kommt. Ein bisschen lustige Geschichte, aber vielleicht nicht für jetzt. Genau, und dann bin ich jetzt nochmal ins Angestelltenverhältnis gegangen. Bin ich damals zu Tele2, also Telekommunikationsanbieter. Die hatten damals, also das ist jetzt auch ja schon fast 20 Jahre her oder so, jetzt komme ich mir alt vor. Die hatten so 010, 13 Vorwahlen und sind dann irgendwann auch angefangen, DSL-Provider und so zu werden. Und da war ich dann im Online-Marketing unterwegs. Mhm. Und das war sehr cool, weil wir das quasi zu zweit gemacht haben für Deutschland und ich so einen sehr breiten Einblick in ganz viele unterschiedliche Online-Marketing-Kanäle bekommen habe, schnell Verantwortung übernehmen durfte, schnell eigene Themen irgendwie voranbringen konnte. Das war echt richtig, richtig gut. Das war eine richtig schöne, gute Zeit, viel gelernt, viel gearbeitet und das Fundament irgendwie auch gelegt für das, was ich heute mache.
Wie kam es denn zur Gründung?
Eigentlich ganz stumpf. Der Jan und ich, wir sind nach dem Masterstudium, nach dem gemeinsamen immer in Kontakt geblieben. Er war in einem anderen Unternehmen, in einer anderen Branche, in der Energiewirtschaft, und wir haben immer uns unterhalten, was unsere Agenturen so machen. Und wir haben immer so, eigentlich müsste man das doch mal besser machen, müsste man das doch mal anders machen, kann doch nicht sein. Und genau, dann haben wir uns einfach irgendwann zusammengetan und haben gesagt, so komm, wir wagen es jetzt, wir gehen jetzt den Schritt und sind quasi zu zweit, so ganz oldschoolig, jetzt nicht in der Garage wie irgendwie Apple und Microsoft, aber in so einem umgebauten alten Hotel in Essen im Ruhrgebiet.
Da haben wir Finde da, ich immer da, ganz spannend, so wie gegründet. Das erste Büro aussah.
Genau, das war wirklich so ein Hotel, und dann wurden die einzelnen Hotelräume als Büros vermietet.
Okay.
Mit noch so einem alten Teppichboden mit Flecken, und es hatte gerade so viel Platz irgendwie für zwei Tische und Kühlschrank und eine Espressomaschine. Und ich glaube, viel mehr hatten wir auch nicht. Und zwei Laptops. So, und dann gib ihm. So haben wir dann gegründet vor 11 und ein paar Jahren. Also etwas mehr als 11 Jahren.
Was hast du in der Zeit gelernt, was du heute jungen Gründern mitgibst?
Einfach mal machen. Auf jeden Fall. Also das war bei mir schon ein Thema, so diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen am Anfang. Da habe ich mir schon viel, viel Gedanken gemacht und viel überlegt. Aber auch merke ich immer noch, man kann was planen, man kann es aber nicht komplett planen. Also man muss auch einfach mal diesen Schritt die Treppe runtergehen, den Sprung ins Wasser wagen und einfach mal versuchen, so was kann im Worst Case passieren. So, man, das war damals natürlich auch noch eine Zeit, wo man als Arbeitnehmer relativ viel...
Wann war das so?
Das war 2015. Genau, da war noch ein guter Markt für Arbeitnehmer, also da hätte man im Zweifel auch immer noch irgendwie zurückgekonnt. Aber das wäre so mein Hauptding. Also einfach mal den Schritt wagen, und bin ich nach wie vor froh, dass wir das gemacht haben, sich zu fokussieren. Also nicht versuchen, irgendwie den Bauchladen aufzumachen an 20 Sachen, die ich kann, sondern eine Sache und die Sache aber richtig tief und richtig machen.
Full Service nannte man das früher, ne? Wir bekleben auch Autos, wir machen die Website, Facebook-Seite, alles. Genau.
Also ich kann das verstehen, und wir hatten auch die Tendenzen teilweise, also gerade wenn es Phasen gibt, wo vielleicht der Umsatz oder der Deckungsbeitrag nicht so kommt, wie man sich das vorgestellt hat, dann ist man natürlich schon irgendwie
Ja, oder der Kunde fragt einfach danach, ne? Und dann denkt man sich, könnten wir
warum nicht
machen,
nehme ich mit.
Aber so. Genau, nehme ich mit, aber verwässert im Endeffekt meine Brand, ne?
Total. Also wir haben das auch ein paar Mal gemacht und das hat auch mal gut, mal schlecht funktioniert. Aber ich würde es nicht nochmal jetzt machen. Also lieber spitz bleiben und das haben wir auch einfach gelernt in den Jahren, spitz zu bleiben, fokussiert zu bleiben und dafür aber eine Tiefe zu bekommen in dem, was ich mache, ist viel besser und dadurch baust du halt irgendwann so eine Mund-zu-Mund-Propaganda-Maschine auch so ein bisschen
Marcel,
auf.
Das ist der Mann fürs Punkt, 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 ne?
Der Marcel oder
du besitzt dein Thema.
Die Appas oder ne, ja, wie auch immer, genau. Und das ist, glaube ich, einfach super viel wert, am Ende des Tages das so zu machen.
Ja, da sind wir schon bei Appa. Wie kam es dann auf Appa? Also nicht Abba, wir sind nicht in der Musik, da waren wir vorhin. Appa, erklär Appa. Mal.
Genau, also wir haben uns, glaube ich, bei den ersten offiziellen Terminen direkt, geärgert, so genannt zu haben. Aber wir sind direkt, ich glaube, beim Notar bei der Gründung fragte er direkt, ob wir eine PR-Agentur sind, irgendwie ab PR.
Ach so, die haben immer diese lustigen Wortspiele, ne?
Ja. Dann irgendwie bei der Sparkasse, die haben es auch irgendwie nicht verstanden. Aber im Endeffekt war die Idee APA für höher, schneller, weiter. Und haben dann gesagt, so, wir machen keinen Bullshit, wir machen keine unnötigen Sachen und deswegen haben wir einfach mal einen Buchstaben weggelassen, nämlich das E. Das war so ein bisschen der Hintergedanke. Und so diese beiden Pfeile, die ich auf dem T-Shirt habe, das soll so ein bisschen einfach so, der Weg geht nur nach oben, also ab. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, also Wortspiele kann man damit gut machen. Das war aber auch wieder so eine, wie so vieles, das hat sich einfach irgendwann gefühlt, ne? Das ist so irgendwie im Biergarten gesessen und überlegt und gemacht und irgendwann.
Am Ende muss man den Namen ja eh füllen mit irgendwas Besonderem. Und wichtig sind ja, glaube ich, immer zwei Dinge zu Beginn. Gibt's die Domain? Das ist ja so das Erste. Und eine .net will man dann auch nicht haben.
Richtig.
Und das Zweite ist es irgendwas Besonderes, ja, irgendwas anderes. Du willst nicht so klingen, wie tausend andere schon klingen, ne? Und einen Buchstaben wegzulassen oder umzudrehen oder eine Zahl in das Wort reinzunehmen, kann da schon helfen, weil man will da alles außergewöhnlich, habe ich mal gelernt, ne?
Ja, also klassisch PR-mäßig ist ja auch einfach erstmal auffallen und irgendwie was anders machen.
Genau.
Und ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach entscheidend, dann einfach dabei zu bleiben. Weil, also wenn wir uns jetzt überlegt hätten, alle zwei Jahre den Namen zu ändern und die Farben zu ändern und irgendwie uns immer dem neuesten heißen Scheiß irgendwie anzubiedern, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und ich glaube, da muss man einfach dann auch mal zu seiner Entscheidung stehen, ob jetzt irgendwie alle Bock haben, irgendwie pinke Sachen zu tragen oder so. Who cares? Aber muss man einfach mal durchziehen.
Kannst du uns mal ein bisschen in die Journey eurer Company mitnehmen? Ihr seid jetzt 11 Jahre alt oder habt jetzt genau 11. Geburtstag und was waren so für euch die wichtigsten Meilensteine, als ihr diese Firma aufgebaut habt?
Also nach der Gründung, das ist natürlich schon so einer der großen Meilensteine natürlich, ist es erstmal, also wir waren anderthalb Jahre einfach nur zu zweit, haben zu zweit alles gemacht. Das hat auch gut funktioniert und irgendwann haben wir halt gemerkt, so, vielleicht wäre es doch gut, irgendwie nochmal wen reinzukriegen und so den ersten Mitarbeiter beziehungsweise die erste Mitarbeiterin, die wir angestellt haben, das war schon so ein richtiger Meilenstein, weil auf einmal nochmal mehr Verpflichtungen am Ende des Monats da war. Ne? Wir hatten Miete, wir hatten irgendwie jeder unseren privaten Laptop, wo wir drauf gearbeitet haben. Und das war's. Und wenn es mal nicht gelaufen ist, dann haben wir halt gesagt, so, dann zahlen wir uns halt 500 Euro weniger aus. Das kannst du aber halt mit einer angestellten Person
nicht so oft machen.
Nicht so machen. Ne? Ja, nee. Nicht so oft oder gar nicht, genau.
Nee.
Und das ist natürlich schon was anderes. Das war auf jeden Fall ein Riesenmeilenstein. Und dann natürlich infolge dessen auch überhaupt erstmal dieses, was wahrscheinlich vielen Gründern auch so geht, dieses vom ich mache alles alleine zu ich kann jetzt auch gewisse Sachen delegieren und das Delegieren lernen und auch akzeptieren zu lernen. Nur weil es irgendjemand anders macht als ich, ist es nicht zwangsläufig schlecht. Es ist nur anders. Vielleicht ist es sogar besser.
Das ist aber ein super Learning, finde ich. Ja.
Das ist halt, da hapert es, sorry, immer noch dran teilweise, weil das natürlich ja immer so ein, ach komm, machst du eben schnell selber. Aber das ist natürlich nicht zielführend und schon gar nicht, wenn es dann irgendwie weiter wächst und wenn es irgendwie knapp 30 Leute bei uns, da ist das natürlich dann gar nicht mehr drin. Aber das war ein großes Learning. Ich glaube, die Learnings bei mir drehen sich hauptsächlich ums Personal. Also wir haben gelernt, mit welchen Leuten wir gerne zusammenarbeiten und mit welchen nicht. Auch zum Teil schmerzlicherer Natur. Und wir sind halt irgendwann hingegangen und haben gesagt, wir möchten mit Leuten arbeiten, mit denen wir uns vorstellen können, irgendwie den ganzen Tag gemeinsam zu verbringen. Und das sind vielleicht nicht zwangsläufig die, die fachlich am qualifiziertesten sind. Das sind aber die, die Bock haben, die nach vorne gehen, die gut kommunizieren können. Und das Fachliche irgendwie beigebracht kriegt man immer. Und halt dadurch auch so eine Teamplayerschaft irgendwie aufzubauen. Nicht so große Egos im Team zu haben, die sich dann im Zweifel irgendwie bekriegen. Das war auf jeden Fall nochmal ein harter Brocken. Und ich würde auch sagen, ein Meilenstein, das zu verstehen. Und ein Meilenstein, das zu korrigieren.
Also eher so, nach Charakter und Einstellung zu heiraten.
Ja, nach Charakter und Einstellung zu heiraten und die, wo es halt nicht gepasst hat, dann auch wieder zu entlassen. So, das
und ist, den Fehler machen ja, glaube ich, einige, dass sie das dann nicht beenden, sondern so weiterlaufen lassen. So nach dem Motto, du kannst jetzt ja nicht die Leute vor die Tür setzen. Aber das wirkt sich ja eher destruktiv auf den Rest dann auch aus, ne? Wenn du Leute mitziehst, die gar nicht wirklich engagiert sind. Über die Performance kann man jetzt vielleicht nochmal an anderer Stelle sprechen, aber ja, der Antritt, ja, der Bock drauf.
Voll, bin ich bei dir. Ich glaube, jeder, der sagt, das falle ihm oder ihr leicht, irgendwie Leute zu kündigen, die ja auch in einem gewissen Vertrauensverhältnis in gewisser Art und Weise sind und ja auch irgendwie, wenn man so ein bisschen weiß, was sind die familiären Verhältnisse, da ist jetzt ein Kind noch da und so weiter, das macht es natürlich auch nicht einfacher und ich glaube, da sind wir jetzt natürlich auch keine Maschinen, die sowas kalt lässt. Aber ich glaube auch schon, dass man bestimmte Typen an Menschen im Team braucht. Also das macht keinen Sinn, wenn die alle gleich sind.
Ja.
Du brauchst halt schon auch Leute, die ein bisschen mehr outgoing sind, die vielleicht das Team nochmal mitreißen, die irgendwie die Leute ins Büro ziehen, die gute Stimmung machen. Du brauchst aber auch welche, die mal wieder bremsen. Du brauchst welche, die irgendwie mutig vorangehen. Du brauchst aber auch welche, die auch Sachen einfach mal weggearbeitet kriegen, so doof wie es ist. Also so diese Gesamtteam-Zusammenstellung ist schon auch ein wichtiges Thema. Und ich weiß nicht, ob du das Buch von Shackleton kennst, also Shackletons Führungskunst.
Ja, Ernest Shackleton, legendärer Polarforscher.
Genau, legendärer Polarforscher, der in einem Buch, was sehr amüsant und gut geschrieben ist, finde ich, erklärt, wie er sein Team für seine Antarktis-Expedition, war es, glaube ich, zusammengestellt hat. Und wie, die sind dann irgendwie, ich glaube, gestrandet sagt man nicht, irgendwie im Eis eingeschlossen,
ja, mussten da auch überwintern. Eine krasse Dokumentation, so, die noch irgendwo auf YouTube rum liegt, kann man sich auch nochmal ansehen.
Die muss ich mal gucken, aber das fand ich hat das sehr gut wiedergegeben. So, ich brauche nicht 15 Steuermänner und irgendwie 15 Leute, die die Segel hissen können, sondern ich muss es halt gut verteilt haben. Und da gehört halt einfach auch dazu, eine gute Stimmung zu haben, ein gutes Miteinander zu haben, sich darum zu kümmern und halt nicht nur die harten Performance-Indikatoren.
Ja. Dann gib uns mal einen Überblick, was ihr heute alles macht. Welche Probleme löst ihr?
Wir machen eigentlich nur Partnership-Marketing. Ganz stumpf. Partnership-Marketing verstehen wir als Weiterentwicklung vom klassischen Affiliate-Marketing. Und was wir versuchen, ist, was ich eben mit dem Sandkasten so ein bisschen versucht habe zu erklären, weg von diesem Transaktionalen, ich gebe dir Geld, damit du das verkaufst, hin zu einem größeren Gemeinschaftsgefühl, einer Co-Creation, einem langfristigeren und einem nachhaltigeren System zu kommen. Das ist das, was wir machen, weil einfach der Hintergrund ist, ich glaube persönlich ganz fest daran, dass persönliche Beziehungen auch im Business-Umfeld extrem wichtig sind, dass persönliche Beziehungen Krisen überdauern. Und das gilt sowohl Richtung Mitarbeiter, auch wenn es darum jetzt nicht geht, als auch Richtung Dienstleister und Kunden. Mhm. Und das trägt am Ende immer weiter. Und das übersteht Krisen und da legt man für den anderen die Hand ins Feuer. Und das ist das, was wir den ganzen Tag tun.
Und was macht euch erfolgreich?
Ich glaube genau das. Ich glaube genau das, die menschliche Perspektive dahinter, das verstehen wollen, was diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten, egal ob auf Kundenseite oder auf Partnerseite, was sie umtreibt, welche Sorgen sie haben, welche Herausforderungen sie haben und wie wir unterstützen können, diesen Herausforderungen, Sorgen, was auch immer, damit umzugehen. Und ich glaube, dieses Gehör für den Menschen zu haben, zu verstehen, was treibt diejenigen um, das ist das, was uns wirklich erfolgreich macht, weil irgendwie einen, wenn ich jetzt mal ins Affiliate wieder gehe, ein Partnerprogramm bei Awin zu starten und irgendwie ein paar Gutschein-Publisher draufhauen, kann jeder. Aber die dazu zu bewegen, auch was zu machen, was für sie selber gut ist und auch für das werbetreibende Unternehmen gut ist, das nicht. Und das ist halt das, wo wir stark drin sind.
Vielleicht ist es auch noch eure Unternehmenskultur, über die wir ja eben auch schon so ein bisschen gesprochen haben. Ihr seid ja schon, da kommen wir jetzt, glaube ich, nochmal dazu, auch besonders. Ihr habt jetzt nicht das teuerste Büro in der Großstadt irgendwie angemietet, sondern ihr seid einen anderen Weg gegangen, der für euch und euer Leben am Ende des Tages gut ist. Nämlich wie und wo arbeitet ihr, Marcel?
Wir arbeiten mit Seeblick, um das kurz zusammenzufassen. Genau, wir sitzen hier im Sauerland, direkt am Möhnesee, erste Reihe, und wir gucken aus dem Büro quasi den Segelbooten auf dem See zu. Und genau, das ist wirklich in einem Dorf, das hat 1.500, 2.000 Einwohner. Die nächstgrößere Stadt ist Dortmund, das sind so 40 Minuten. Also schon, ja, sag mal, recht weit vom Schuss in Anführungszeichen.
Bewusst aber, ne?
Ja, bewusst, genau. Also wir haben vorher in Essen gesessen, so die ersten Jahre. Und wir sind ganz eigennützig mit Jan und mit mir ist die Firma wieder mit hier rüber gezogen, weil wir dann auch irgendwann so mit Familiengründungen wieder mehr aufs Land gezogen sind. Auf der einen Seite natürlich so Landleben für Kinder, Gründe, Nähe zu Großeltern. Immobilienpreise waren jetzt natürlich auch irgendwie nochmal ausschlaggebend in der Stadt. Genau, dann haben wir einfach gesagt, wir ziehen die Firma mit dem Wissen, dass wir natürlich ein ganz anderes Einzugsgebiet auf einmal für Mitarbeitende haben und uns nicht mehr an den in den großen Städten oder Metropolregionen irgendwie bedienen können. Wir haben vorher in Essen gesessen und Essen ist natürlich so der Kern des Ruhrgebiets. Bis eine halbe Stunde von Düsseldorf, halbe Stunde von Dortmund. So, du kannst halt, das ist ein riesen Einzugsgebiet, wo du irgendwie Leute dir organisieren kannst. Das haben wir halt jetzt nicht mehr ganz so.
Das heißt, wie bekommt ihr denn gute Leute? Gerade indem ihr das hervorhebt. Guck mal, du bist hier direkt am See, du hast deine Ruhe?
Ich weiß gar nicht, ob der See spielt bestimmt auch eine Rolle. Ich hoffe jetzt nicht, dass der See der einzige Grund ist, warum die Kolleginnen zu uns gekommen sind. Wir haben so eine gute Mischung gefunden eigentlich. Also wir sind angefangen, als wir hingezogen sind, gar nicht nach ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen zu suchen. Also nicht ausgebildet im Sinne von, die wissen nicht, wie Affiliate und Partnership Marketing funktioniert. Die haben das noch nie gemacht. Die sind aber halt stark in der Kommunikation, im Bock haben, im nach vorne gehen.
Mhm.
Und so sind wir angefangen. Und dann die Leute uns selber quasi ranzuziehen. Und genau, und die ersten beiden Mitarbeiterinnen, die wir hier aus der Region hatten, sind jetzt mittlerweile bei uns in der Geschäftsleitung drin und führen das Unternehmen mit uns. Das heißt, uns ist halt auch wichtig, die Leute zu enablen und aufzubauen und wachsen zu lassen mit dem Unternehmen. Und das spielt natürlich auch eine super große Rolle in der Kultur. Die Kultur kommt natürlich zum Teil von Jan und von mir, aber natürlich auch von den Mitarbeitenden, die da sind. Und genau, immer wenn wir können, suchen wir die Kolleginnen und Kollegen so. Oder wir erweitern halt das Umfeld ein wenig. Ne? Wir haben Kolleginnen aus Dortmund, aus Köln.
Und gibt es auch Leute, die dann nur remote arbeiten? Oder sagt ihr, nee, das ist uns schon wichtig, dass wir hier irgendwie uns auch sehen?
Also es gibt Leute, die dann einmal im Monat oder zweimal im Monat ins Büro kommen. Das sind so 2, 3. Die sind aber extra so, also aufgrund ihres Fähigkeitenprofils, sowohl quantitativ als auch qualitativ, haben wir die so eingestellt und eingekauft, bewusst. Ansonsten sind wir relativ hybrid unterwegs. Also wir hatten auch in Corona und so keinerlei Probleme, weil das mobile und hybride Arbeiten bei uns von jeher irgendwie gang und gäbe war. Das war schon bei Jan und mir so, als wir noch zu zweit waren, dass wir gerne da bei uns aus dem Garten gearbeitet haben oder von sonst wo. Das ist easy, aber es ist natürlich schon schön für die Gemeinschaft und fürs Klima und für die Gespräche vor der Eistruhe oder an der Kaffeemaschine, wenn man auch mal mit ein paar Leuten im Büro ist und da was zusammen machen kann.
Was hilft dir denn, produktiv zu sein, dich gut zu organisieren, Überblick zu haben über die Projekte, dir Trends anzuschauen, KI-seitig passiert jeden Tag was Neues, dann hast du noch die Familie, wie managst du dich selbst?
Ja, das frage ich mich auch. also ich bin angefangen, erstmal Familie und Beruf relativ strikt zu trennen. Jedenfalls. Also ich war, lass mich kurz überlegen. Kurz nach Corona war ich erstmal irgendwie ein halbes Jahr draußen, weil ich Depressionen hatte und also einmal richtig flach gelegen habe und der Jan das netterweise mitgemacht hat, also meinen Job mit übernommen hat und das Unternehmen weitergeführt hat. Und danach, alleine schon wegen meiner Gesundheit, bin ich angefangen, mir das Ganze ganz anders zu strukturieren und ganz anders aufzuteilen. Also nicht mehr dieses, während ich mit den Kindern auf dem Spielteppich sitze, parallel noch schnell irgendwie einen Call machen und eine E-Mail schreiben und sowas.
Das ist für alle Seiten nicht gut.
Weiter. Genau, sondern ich habe halt ganz klare Grenzen.
Ja.
So, wenn Familienzeit ist, ist Familie. Wenn ich Zeit für mich habe, habe ich Zeit für mich. Wenn ich Zeit für Arbeit habe, habe ich Zeit für Arbeit. Natürlich, wenn die Hütte brennt und irgendwie die Welt untergeht, bin ich da. Aber ich muss mich zu sowas auch zwingen, muss ich sagen. Also das ist nichts, was mein inneres Ich treibt mich eigentlich dann doch schon anders zu machen. Das heißt, ich arbeite halt viel mit dem zweiten Handy, was ich früher nicht hatte, was dann einfach irgendwie weg ist und nur irgendwie bei uns die Führungsleute die andere Nummer haben. Oder mit so App-Sperren auf dem Handy, dass die Slack Geschichte auf einmal, weiß ich nicht, ab 18 Uhr nicht mehr geht und ich einfach, weiß ich nicht, ich glaube, ich muss 45 Sekunden warten und irgendwie 2 Rätsel lösen, dann darf ich wieder rein und das ist halt so ätzend, dass ich es einfach nicht mache. Genau, und so versuche ich das zu regeln und das funktioniert mal besser, mal schlechter. So, ich bin jetzt auch vor ein paar Monaten zum dritten Mal Vater geworden. Das heißt, wir haben jetzt wieder irgendwie ein kleines Baby zu Hause. Das schmeißt natürlich auch noch mal einiges durcheinander. Gerade so, wenn die zwei Großen noch Hobbys haben und Arztbesuche und Zahnspange und was auch immer so ansteht. Aber das funktioniert gut. So muss ich sagen. Natürlich gibt es mal die ein oder andere Doppelbuchung, die dann entweder beruflich oder privat zu Ärger führt.
Das kenne ich.
Aber das spricht man dann irgendwie auch hin. Aber jetzt rein von der beruflichen Seite muss ich sagen, ich habe hier ein super Team.
Du musst doch zum Elternabend, Schatz.
Oh. Ja. Genau. Genau so.
Ja. Ja, lass uns, genau. Marcel, auch gerne nochmal über das Thema mentale Gesundheit sprechen. Das ist mir auch sehr wichtig. Und ich finde es auch toll, dass immer mehr Menschen auch über Depressionen sprechen. Auch hier im Podcast wird das immer mehr ein Thema. Es ist ja auch eine wirkliche Volkskrankheit. Und es hat auch mit Arbeit ganz, ganz viel zu tun. Gerade kürzlich nochmal einen Ausschnitt auf YouTube gesehen, wo Kurt Krömer über sein Buch berichtete. Und der war ja sogar in Comedy-Shows derzeit, hat also eigene Shows gemacht, war bei LOL, also hat gearbeitet und dann gleichzeitig irgendwie diese Depression dadurch litten. Wie können wir denn aus deiner Sicht unsere Arbeitswelt besser gestalten, sodass wir mit unserer Gesundheit nicht darunter leiden? Also manch einer wird ja sogar durch die Arbeit krank, aber am Ende des Tages müssen wir irgendwie schaffen, wenn es uns auch nicht so gut geht, dann einen Weg zu finden.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste im ersten Schritt aus meiner Sicht ist, diese Themen, egal ob das jetzt irgendwie Depression, Burnout, whatever, ist irgendwie nicht zu tabuisieren und irgendwie zu sagen, so, das ist, keine Ahnung, wenn ich ein Bein gebrochen habe, gehe ich zum Arzt und laufe mit dem Gips rum und das ist das Normalste der Welt.
Ja.
So irgendwie vor Depression, weil ist ja keine richtige Krankheit.
Bist du das begegnet? So, also zumindest gibt es eine Unkenntnis, ne? Was ist das denn genau?
Genau, es gibt schon eine Unkenntnis, was das bedeutet. Die hatte ich übrigens auch nicht. Also als das bei mir war es wirklich so, Schlag auf Fall von heute auf morgen, ging wirklich gar nichts mehr.
Mhm.
Ich wusste nicht, dass es das gibt.
Ja.
So, und ich glaube, da hatte ich bei mir auch so gewisse Vorurteile irgendwie in mir. Und ich habe das eher mit mir ausgemacht, hatte ich das Gefühl. Also dieses, also nur die Harten kommen in den Garten.
Kriegt das schon so, hin, ne?
So. Genau, irgendwie so Zähne aufeinander beißen, weitermachen so und dann läuft sich das raus, der Krampf und So, deswegen glaube ich halt, diese Offenheit, das anzusprechen, da
das
auch
wichtig,
Leute zu haben, mit denen man das besprechen kann. Und ich finde auch im Arbeitsumfeld halt da eine Offenheit zu zeigen und bei mir ist das jetzt halt durch eigene Erfahrung, den Mitarbeitenden auch zu sagen, so, das ist okay und das ist nicht schlimm und wir kriegen das zusammen hin.
Ja, dazu braucht es auch eine gewisse psychologische Sicherheit, ne, die man bestenfalls auch als Führungskraft herstellt oder kultiviert, sodass man überhaupt eine Atmosphäre schafft, in der man darüber redet, in der sich eben auch die Menschen in Anführungszeichen trauen.
Total.
Damit um die Ecke zu kommen, ne?
Total. Und das war bei mir selber ja auch so. Also wenn ich Jan nicht gehabt hätte und hier unser Geschäftsleitungsteam, die beiden Christinas, hätte ich das auch nicht so machen können und wäre wahrscheinlich heute auch nicht da, wo ich jetzt wieder bin. Das heißt, da ist auch natürlich die Dankbarkeit denen gegenüber extrem groß und das möchte ich halt auch anderen ermöglichen. So.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt am Ende das wirklich Entscheidende aus meiner Sicht. Und ich glaube, man kann niemanden zwingen, irgendwie was zu machen. Ich finde aber schon, dass man als Führungskraft oder dass wir alle als Führungskräfte irgendwie auch eine Pflicht irgendwie haben, wenn uns Dinge auffallen, das anzusprechen. So, ich kann natürlich keine Diagnose machen und sagen, hier, was auch immer.
Aber ich erlebe dich verändert oder mir ist aufgefallen, dass, wie geht's dir oder so, ne?
Genau.
Sich zu interessieren.
Du wirst irgendwie gestresster gerade. Wollen wir einfach mal unverbindlich reden, so hier nebenan ins Café gehen und einen Kaffee trinken, vielleicht auch aus dem Arbeitsumfeld mal ausbrechen.
Aus dem Büro, ne? Ja.
Genau. So, und das kann man anbieten. So, das ist natürlich nichts, wo ich jetzt Leuten mit auf die Nerven gehen.
Schönen Termin einstellen.
Möchte, ja, genau. Nee, aber halt dieses, diese Offenheit zu zeigen, so, das ist okay, wenn wir darüber reden. Und das geht, es hat mit psychischer Gesundheit zu tun, das hat aber auch mit, ich nenne es jetzt mal Stress, so als Vorstufe durch, keine Ahnung, Trauerfall in der Familie, der Hund ist gestorben, weiß ich nicht. Also das haben wir ja alle irgendwie mal und dass dann halt man nicht am Tag danach wieder irgendwie super frisch und gut gelaunt auf der Arbeit erscheinen kann. Es ist normal, finde ich. Und ich finde, da halt diesen Raum zu geben, dass das auch okay ist.
Mensch zu sein.
Finde ich wichtig.
Und das ist ja am Ende für mich das New Work Element, wenn wir diesen Begriff noch benutzen wollen. Ich bin gar nicht mehr so sicher, ob wir den noch so brauchen. Aber in der Essenz ist es genau das für mich, dass wir Mensch sind.
Ja.
Dass wir uns nicht verstellen und so tun, als ob, sondern dass wir wirklich einen Raum erstellen, in dem wir Mensch sein können und uns auch entfalten mit unseren Potenzialen. Und da eben so einen Raum, auch eine Kultur herzustellen, wo Menschen sich ergänzen, so wie ihr das macht, das ist ja die Kunst. Weil dann bleiben Leute auch, ne? Dann verbessern die sich auch, dann sagen die das weiter und dann passiert das ganz automatisch fast.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, man muss halt schon jetzt so aus Führungsperspektive fühle ich das schon oft, dass das so ein Ritt auf Messers Schneide ist, ne? Also wo kippt es zu sehr ins Wohlfühlen ab und ist zu wenig auf der Performance-Seite? So, das
ist
muss
das ein,
natürlich.
Ist das ein Gegensatz für dich?
Jein. Nicht zwangsläufig, kann es aber sein, finde ich. Also es gibt halt immer mal wieder Menschen, so auch aus meinem ehemaligen Berufsumfeld, die sich einfach gerne gemütlich gemacht haben in dem Job, wo sie waren. So, solche Leute haben wir jetzt bei APA nicht, glaube ich, weil wir das auch gut die Erwartungshaltung kommuniziert bekommen. Aber ich glaube schon, dass man da als Führungskraft und ich da als Führungskraft, oder ich habe das Gefühl, ich müsste darauf achten, da eine gute Balance irgendwo herzustellen und nicht nur der gute Laune Feel-Good-Onkel irgendwie zu sein, sondern halt auch mal wieder der motivierende Mensch nochmal rauskommt.
Ja.
Genau.
Ja, das ist eine interessante Frage, wie man so eine Grundspannung vielleicht auch in der Organisation behält, weil es gibt natürlich auch so dieses, ist ja nicht so schlimm und so Dinge unter den Teppich kehren und wir haben keinen Bock auf Konflikte, aber wichtig ist ja eigentlich, dass man das vom Persönlichen trennt, ja, dass man über die Sachen diskutiert und dass man die auch klärt und dass man auch schaut, wie verbessern wir uns, nämlich nur indem wir darüber streiten, vielleicht sogar im positiven Sinne, aber
ja,
das haben wir auch kulturell nicht wirklich gelernt. Ne? Da sind
Nein.
wir dann in der Arbeitswelt drin und schauen, wie wir es machen. Von daher ist das eine sehr relevante Frage, finde ich.
Total, und da erwische ich mich auch selber immer wieder bei. Ne? Also selber irgendwo Themen vielleicht nicht anzusprechen, nicht rechtzeitig anzusprechen. Und dann wachsen sie so in mir drin und irgendwann wird das halt ein viel größeres Thema. Und ich denke so, ey, das hätte man irgendwie bei einem kurzen Gespräch an der Kaffeemaschine irgendwie mit zwei Sätzen probiert, also hätte man das klären können.
Ja.
Ganz einfach. Aber durch die Zeit, die dann verstreicht, wird es irgendwie größer. Und das
ja.
ist halt irgendwie nicht nötig. Und da finde ich halt schon, das ist schon so ein Punkt, wo ich zumindest ein bisschen das Büro vermisse, wo halt dieses, da, wo die Hürde, um sowas anzusprechen zum Beispiel, und das gilt jetzt nicht nur für mich als Vorgesetzten zu meinen Leuten, sondern genauso auch von denen zu mir, irgendwie ein Feedback zu bekommen und ich muss den anrufen.
Ja.
Oder was auch immer, hat halt immer eine andere Hürde als, keine Ahnung, wir sitzen auf der Terrasse und gucken auf den See oder machen einen Kaffee oder sonst
was.
Oder
so über den Flur rufen, ne? Hier hast du schon gesehen, das würde man sonst nicht machen.
Nee, genau, das würde man nicht machen und man wird halt auch, oder man bekommt halt auch einfach manche Sachen nicht mit
ja.
so gut. So, ich bin jetzt nicht der Typ, der alles mitbekommen muss und der irgendwie ins Micromanagement abdriftet, aber ich habe das Gefühl, manchmal doch noch den einen oder anderen guten Input irgendwie dazu geben zu können, auch wenn mein Team da die viel fitteren sind in dem, was wir machen, als ich.
Ich hatte auch mal einen Chef, der war eigentlich den halben Tag damit beschäftigt, durch die Firma zu gehen und nannte das dann auch Management by Walking Around. Aber ich glaube, bei ihm war es so ein bisschen der Wunsch, alles zu sehen und zu wissen und auch zu kontrollieren. Und das kann eigentlich schlecht funktionieren aus meiner Sicht. Ist natürlich gut, wenn man einen Draht zu den Leuten hat, der dann auch irgendwie mitgepflegt wird. Aber ich finde es auch schön, wenn man sich von dieser FOMO lösen kann.
Ja, voll. Voll. Ich glaube, muss man halt irgendwann.
Ist auch eine Vertrauenssache am Ende des Tages.
Zwangsläufig.
Ja,
total. Es ist ein Vertrauensvorschuss, den, glaube ich, jede Führungskraft seinem Team gibt, wenn man nicht überall reinguckt. So, dann kann halt auch mal was daneben gehen, aber bei mir geht genauso was daneben wie bei anderen bei uns im Team auch. Und das ist dann halt einfach so und das ist dann auch okay. Also so eine Fehlerkultur zu entwickeln, ja, ansprechen, ja, lernen, wie wir besser werden. Aber nie irgendwie wen klein machen, weil er mal einen Fehler gemacht hat. Immer irgendwie in die Zukunft zu gucken und zu gucken, so ist jetzt passiert, komm, Haken dran, kein böses Blut, lass mal schauen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können. Ich glaube, das ist schon halt so ein entscheidendes Thema. Also ich hatte da, ich nenne keinen Namen und es ist kein Unternehmen, was wir jetzt schon erwähnt haben. Ich hatte mal einen, weiß nicht, Chef, whatever, der hat dann in der großen Firma den Marketingleiter vor dem gesamten Marketingteam stramm stehen lassen und hat ihm gesagt, so, wenn ich das einem Hauptschulabbrecher gegeben hätte, der hätte das in der Hälfte der Zeit doppelt so gut gemacht wie sie. Und das ist bei mir immer so ein Negativbeispiel, wo ich denke, so, ey, so, dann sitzen da irgendwie 20 Leute aus dem Team von so einem Marketingleiter, der ist relativ neu drin und dann kommt halt da irgendwer und macht den so runter. Das ist so, sowas geht halt gar nicht,
ja,
finde ich. Und damit zerstört man nicht nur die eine Person, sondern auch ganz viel, was noch dahinter liegt.
Ja, weil die Leute dann ja auch automatisch nicht mehr damit rauskommen werden.
Total.
Weil sie auch Angst haben, runtergeputzt zu werden. Also total. Das.
Genau, und dann fängt das halt an, genau in die falsche Richtung zu gehen. Und das, ja, das sollte es natürlich nicht.
Ja. Wer inspiriert dich? Gibt es so CEOs, Gründer, Führungsleute, die du dir gerne anschaust?
Nee.
Braucht es nicht.
Ganz einfach, nee. Ich habe da wenig Zeit zu, muss ich sagen. Ich lese viel, auch Fachbücher im weiteren Sinne, wo ich mich versuche, mit weiterzubilden.
Darfst gern eins empfehlen. Immer gern genommen.
Shackletons Führungskunst hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Ich habe jetzt letztens das Harvard-Konzept gelesen, da geht es um Verhandlungsführung und wie man verhandeln kann. Das fand ich sehr hilfreich, auch in vielen Bereichen, weil man das sogar schon bei seinen Kindern einsetzen kann. Also wenn es halt darum geht, so, ne, darf ich eine Kugel Eis, darf ich zwei Kugeln Eis und so. Das fand ich gut. Das würde ich mal so nach vorne stellen. Aber ich finde es einfach wichtig, offen zu bleiben und mir neue Impulse zu holen. Das kann durch Bücher sein, das kann mal durch ein YouTube-Video sein, das ist auch öfter mal durch Podcasts. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich bestimmte Podcasts oder YouTuber habe, die ich mir immer regelmäßig angucke. Mhm. So, ich finde auch, ich möchte auch gerne meinen eigenen Weg irgendwie entwickeln. Und mein Weg ist halt geprägt von meinen Erlebnissen mit Vorgesetzten vor meiner Selbstständigkeit, mit Fehlern, die ich gemacht habe und versuche, sie nicht mehr zu machen, und auch kleinen Wins, die ich irgendwie hatte und meine, geil, so möchte ich das weitermachen, das hast du doch mal richtig, richtig gut gemacht. Und ich finde, jetzt irgendwem nacheifern zu wollen, weiß ich nicht. Fühlt sich nicht richtig an. Aber hier und da immer mal wieder was zu nehmen, ist schon richtig gut.
Wenn du, angenommen, bist irgendwann 65 oder so, gehst in Rente oder bist 67 oder 68, wer weiß. Worauf möchtest du dann gern zurückschauen? Worauf wärst du dann gern stolz?
Ich glaube, eigentlich auf das ich jetzt auch schon stolz bin. Ich bin extrem stolz auf das, was wir zusammen aufgebaut haben. Mir ist aber dieser Raum, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen bluffy, den wir geschaffen haben, wo Individuen aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Hintergründen irgendwie reinkommen und sich wohlfühlen, aber auch performen können. Ja. Das ist so ein Herzensding von mir, würde ich sagen. So Räume zu schaffen.
Kulturelle Räume.
Kulturelle Räume ist ist ein guter Begriff. Genau. So, und das finde ich, das ist was, wo ich jetzt auch schon stolz drauf bin. Die Entwicklung von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die letzten Jahre, die ich begleiten durfte, die mittlerweile in so vielen Bereichen so viel besser sind, als ich es jemals war, finde ich richtig gut. So, ich muss nicht der Schlauste sein, ich muss nicht der Beste sein. Ich muss halt wissen, wen ich fragen kann. Und ich finde da halt auch den anderen was mitzugeben und irgendwie die wachsen zu sehen, das ist einfach eine große, große Freude für mich.
Ja. Und was gibst du deinen Kids mit? Oder was denkst du, ich habe ja auch drei, was wir den Kids mitgeben sollten, so in Richtung Zukunft der Arbeit?
Also, neugierig bleiben ist, finde ich, ein extrem wichtiger Punkt. Und da haben wir gerade ein bisschen Diskussion mit unserer Großen immer, das Thema Lernen zu lernen. Also nicht auswendig lernen, sondern
verstehen,
zu lernen. Ne? Ja, zu verstehen und auch so diese Fähigkeit zu besitzen, sich selber immer neue Sachen drauf schaffen zu können und irgendwie ein gewisses System oder Struktur zu haben, in dem ich sagen kann, wenn ich so an ein Thema rangehe, dann ist das irgendwie, wird da höchstwahrscheinlich was Gutes bei rauskommen. So, und das hat halt viel mit Selbstwahrnehmung zu tun, mit Verstehen, wie ticke ich, brauche ich was Auditives, brauche ich was Visuelles, whatever.
Ja.
Und ich finde, wenn die beiden Sachen gegeben sind, dann soll mit KI oder mit whatever die Sachen kommen, dann habe ich das Gefühl, sind die gut gerüstet und am Ende halt das, was einem Spaß macht, daran bin ich auch gut. Da bin ich fest von überzeugt. So irgendwo, keine Ahnung, die Mama sagt irgendwie, du musst es bei der Sparkasse anfangen zu arbeiten, weil es ein sicherer Job und du machst es nicht gerne, dann ist es nicht für dich. Wenn du aber Bock hast, das zu machen, dann mach es und dann wirst du darin auch gut werden. Und gut und erfolgreich werden heißt nicht irgendwie der nächste Milliardär zu werden oder whatever, sondern auch die Grenzen irgendwie oder die Ziele, die ich mir selber setze, auch irgendwie ordentlich zu setzen. So, das steht ja gerade mit den ganzen, auch wenn man sich LinkedIn anguckt, mit den Business-Influencern und wie werde ich Millionär in 10 Wochen.
How to get rich, genau.
Genau so, das ist, da werden halt oft einfach auch Sachen versprochen, die, also ich habe es noch nicht geschafft. Vielleicht gibt es da irgendwie Möglichkeiten, aber das gaukelt einem natürlich irgendwie was vor. So, ja, ich bin Agenturinhaber, ja, wir haben irgendwie ein paar Mitarbeiter. So, das heißt aber halt nicht, dass ich mit dem Maserati vorfahre.
Hast du noch nicht ausgesorgt, Marcel?
Und einen Hubschrauber auf dem Dach hab. Nee, leider nicht. Aber ich glaube, selbst wenn ich es hätte, was ich nicht habe, würde ich das, was ich gerade mache, auch nicht missen wollen.
Also, das ist doch toll. Das ist doch der wahre
Luxus.
Ich
kann mir jetzt halt
nicht
vorstellen, mich irgendwie im Garten einen Strandkorb zu legen und den ganzen Tag nichts zu machen. Das ist bestimmt mal schön für 4 Wochen, aber dann reicht's auch.
Ja, das sehe ich genauso. Wenn man das gefunden hat, was man gerne tut, wobei man sich entwickeln kann, dann wird's ja auch nicht langweilig. Man darf nur nicht sich überlasten. Solche Phasen gibt's natürlich mal, aber da muss man dann irgendwie schnell wieder rauskommen. Da hilft ja auch die Familie, finde ich. Die erdet dann auch immer, weil die sich auch einfach gar nicht dafür interessiert, was da alles so im Job passiert. Das ist ja auch gar nicht anders möglich. Das muss auch gar nicht alles da in den Familienalltag rein. Aber
genau. Und cool. Die ist ja auch zum Teil nicht verstehen. Also ich habe gestern Abend so in Vorbereitung für heute, beim Abendessen mal meinen Sohn gefragt, der wird jetzt 6, was er denn denkt, was ich so mache.
Ja.
Und er sagte, du telefonierst
Computer.
Und guckst immer auf dem Computer Filme. Das ist sein Verständnis von dem, was ich tue.
Ja.
Was ja irgendwie auch schön ist, aber das spiegelt natürlich gar nicht das wieder. Also telefonieren schon, aber Filme gucken leider nicht.
Ja. Was würdest du unseren Hörern und Hörerinnen zum Abschluss gerne noch mitgeben? ich finde wirklich diese kulturelle Räumergeschichte sehr spannend. Da habt ihr wirklich was erreicht, was vielleicht gar nicht so fancy und glänzend ist und worauf sich die Medien vielleicht nicht so stürzen, aber was unheimlich wertvoll ist und wonach alle auf der Suche sind ja übrigens. Alle Unternehmen wollen das gerne haben und ich glaube, da kann man viel von euch lernen. Also von daher, vielleicht magst du uns in Bezug darauf gerne noch was mitgeben zum Schluss.
Ja, also dieses kulturelle Räume-Thema würde ich auch nochmal hervorheben am Ende. Aber da auch insbesondere nochmal stressen, was ich damit denn meine. Weil, also klar kann ich das Hochglanzbüro mir hinstellen, hatte ich eben schon mal gesagt, wenn das aber nicht gefüllt ist und wenn es nicht passt, dann macht das keinen Sinn. Und es geht alles am Ende des Tages auf das Thema zwischenmenschliche Beziehung. Aus meiner Sicht. Ich glaube, Carl-Josef Jung, Psychiater, hat irgendwie mal gesagt, das sagt mir mein Psychologe immer, irgendwie jedes Problem ist ein zwischenmenschliches Problem. Und genauso würde ich es aber auch andersrum sehen. So ein guter Raum wird durch die zwischenmenschlichen Interaktionen gebildet, wird durch das Zusammenspiel von vielen verschiedenen Individuen gebildet. Und dann kann das auch in einem alten Hotelzimmer oder in der Garage oder sonst wo sein. Das ist dann scheißegal. Das muss halt passen.
Ja. Punkt.
Was genau.
Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
An diesem warmen Sommertag. Lass uns das gerne mal fortsetzen. Oder vielleicht bin ich mal irgendwann bei euch auf der Ecke. Dann komme ich mal vorbei. Wir springen in den See. Gerne auch im Winter. Wir gehen ja auch gerne ins kalte Wasser.
Ist das so? Da gucke ich dann zu, wie du in den See springst. Da bin ich dann raus.
Das zeige ich dir dann. Dann
ich brauche Badewannentemperatur.
In diesem Sinne, schöne Grüße und viel Erfolg weiterhin. Bleib gesund und bis bald.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank nochmal. Mach's gut.
Dir. Ciao.
Ciao.